guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 10. April 2026 und wir starten sofort. Denn wenn ihr euch interessiert für 50 Jahre sahaurischer Widerstand und ein Comic zu diesem Thema, dann solltet ihr jetzt gleich aufbrechen zur Höhe 3 in Zähringen, wo dieser Comic vorgestellt wird. Oder vorab noch schnell einen Ausschnitt aus dem Interview zu eben diesem Comic hören. Um 19 Uhr beginnt die Lesung und das Gespräch zu Genug gewartet, ein Comic zum Westsahara-Konflikt. Wie gesagt, in der Höhe 3, im Höheweg 3 in Freiburg-Zähringen. Und wir haben vorab mit Fine, Autorin des Comics, und Bukhari, einem sahaurischen Aktivisten, darüber gesprochen.
Wie ist jetzt gerade die Situation dort vor Ort? Hat sich in den letzten Jahren was geändert? 50 Jahre sind ja auch schon eine echt lange Zeit.
Der aktive bewaffnete Kampf hat 91 aufgehört und das unter der Bedingung, dass 92 ein Referendum stattfindet. Seitdem wartet die sahrauische Bevölkerung darauf, dass die UN das verabschiedete, das versprochene Referendum stattfinden lässt und große Teile der Flüchtlingslager sind abhängig von der UN und den UN-Hilfen. Als solches ist die Lage dort nahrungstechnisch unglaublich schwierig, weil es halt mitten in der Wüste auch liegt und die Menschen kämpfen jeden Tag ums Überleben und können eigentlich nur überleben, dadurch, dass ein sehr großes Gemeinschaftswesen gibt und alle Menschen sich in irgendeiner Weise gegenseitig unterstützen und selbst verwalten. In den besetzten Gebieten baut Marokko immer weiter eine Tourismusbranche und wirtschaftliche Ausbeutung sozusagen des Territoriums aus. Als solches wird gerade zum Beispiel sehr viel Tourismus in Dakhla betrieben und befördert und subventioniert. Und Marokko versucht, mehr und mehr marokkanische Siedler sozusagen in die besetzten Gebiete zu ziehen. Als solches verschlimmert sich die Situation für die saharauische Bevölkerung, die unter Repression leidet. Gleichzeitig ist die politische Aktivität innerhalb der besetzten Gebiete immer noch sehr hoch.
Und inspiriert für die Comics wurdest du dann auch in den geflüchteten Lagern?
Genau, ja. Ich war 2014 einmal da, da habe ich mich vor allem darauf, war ich vor allem damit beschäftigt, das arabische Alphabet zu lernen. Und als ich dann nochmal hingefahren bin, 2022, dachte ich, ja, okay, jetzt weiß ich ja schon einiges über die Situation vor Ort und was Leute vor Ort sich vor allem wünschen, nämlich, dass man quasi das, was man dort lernt, zurückbringt. Quasi eine internationalistische Herangehensweise so. Und ja, deswegen, ich wusste das ja schon, dass das der Hauptwunsch von Menschen vor Ort ist, von vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und habe deswegen gedacht, wie kann ich das am besten machen, und habe daher quasi schon vor der Reise ein bisschen angefangen, das Comic zu malen und dann eben vor allem nach der Reise noch weiter gemalt auch und vor Ort ein bisschen.
Genug gewartet, ein Comic zum Westsahara-Konflikt. Er wird heute Abend um 19 Uhr im Höheweg 3 in Freiburg-Zähringen vorgestellt. Das Gespräch mit der Autorin des Comics Fine und dem sahaurischen Aktivisten Bukhari könnt ihr in voller Länge auf rdl.de nachhören. Am Samstag in einer Woche, am 18. April, findet im Dreiländereck eine Demonstration gegen den Asyl- und Migrationspakt der EU, GEAS, statt, der für eine Zusammenarbeit vor Ort wirbt. Wir haben mit Walter von Aktion Bleiberecht gesprochen darüber, was wir hier gegen das europäische Abschottungssystem tun können.
Anlass der Demo ist, dass die GEAS-Reform am
12. Juni in den verschiedenen EU-Ländern endgültig in Kraft tritt, perspektivisch wohl mit Lagern an den EU-Außengrenzen und immer mehr Inhaftierung von Schutzsuchenden. Noch ein paar Worte mehr dazu von dir. Was bedeutet diese GEAS-Reform für Geflüchtete?
Also zum einen wurde ja die GEAS-Reform auf EU-Ebene beschlossen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die EU-Reform überhaupt national umgesetzt wurde. Und da kommen wir ins Spiel und sagen, dagegen muss es Protest und Widerstand geben. Und diese Demonstration reiht sich ein genau in diese Gedanken.
Wenn sie umgesetzt würde, was würde die GEAS-Reform für Geflüchtete bedeuten?
Also die GEAS-Reform jetzt speziell bei der nationalen Umsetzung würde bedeuten, dass sogenannte Sekundärmigrationszentren eingerichtet werden. Und zwar würden da alle Personen in diese Sekundärmigrationszentren reinkommen, die über die Landesgrenze nach Deutschland kommen. Und sie würden dann in ein Verfahren kommen, wo geprüft wird, ob die Person wieder in ein entsprechendes Dublin-Land abgeschoben werden kann. Der Aufenthalt in diesen Zentren wird 24 Monate dauern, beziehungsweise die Wohnsitzpflicht in diesen Zentren wird 24 Monate dauern. Und was dazu kommt, man kann ihnen per Verordnung das Verlassen der Lager verbieten. Davon wären auch Familien mit Kindern betroffen, wo es auch so einen Zusatz gibt, dass zum Wohle des Kindes die Kinder mit eingesperrt werden, weil sie von Familien nicht getrennt werden sollen. So wird argumentiert.
Heißt, das Ganze würde die haftähnlichen Zustände für die Geflüchteten weiter verschärfen und vermutlich auch den Zugang zu einem vernünftigen Rechtsweg erschweren, oder?
Es wird auf jeden Fall die Bedingungen für die Geflüchteten verschärfen. Wir wissen auch zum Beispiel von Baden-Württemberg, um es zu sagen, vom Staatssekretär Lurek, der zuständig ist, dass Baden-Württemberg diese Zentren einrichten wird und der Zugang natürlich zu unterstützenden Gruppen wie zum Beispiel zu Anwälten und so weiter, das wird natürlich erheblich erschwert.
Ihr wollt jetzt bei der Dreiländer-Demonstration auch für die Zusammenarbeit im Dreiländereck auf die Straße gehen. Wie kann denn eine Zusammenarbeit von antirassistisch gesinnten Menschen im Dreiländereck konkret aussehen?
Also wir im Dreiländereck, denke ich, stehen jetzt alle vor den gleichen Herausforderungen. Das hat sich auch schon bei den Vorbereitungstreffen gesehen, weil Flucht und Migration kann nicht als individueller Akt verstanden werden, weil da gehören auch Personen, unterstützende Gruppen, Beratungsstellen, also eine breite Hilfe dazu. Und im Prinzip wird durch die GEAS-Reform die solidarische Zivilgesellschaft erheblich angegriffen und die sämtlichen Projekte, die so nicht sichtbar sind. Und wir wollen aber diese solidarische Zivilgesellschaft mal zeigen, dass sie vorhanden ist mit dieser Dreiländer-Demonstration und darüber hinaus auch versuchen, ein stärkeres Netzwerk über die Grenzen hinweg zu entwickeln.
Stichwort Unterstützungsstrukturen. Von dir vielleicht auch noch ein paar Worte mehr dazu, wie praktische Solidarität mit Geflüchteten im Dreiländereck aussehen kann.
Ja, es gibt zum Beispiel, um den Blick mal nach Basel zu lenken, in Basel gibt es NGOs, die auch Beratung von Flüchtlingen machen. Es gibt Anlaufstellen für Sans-Papiers, also für nicht regulierte Personen. Aber es gibt dort auch antirassistische Gruppen oder selbstorganisierte Geflüchteten- und Migrantengruppen. In Frankreich ist das eigentlich das Bild ähnlich. Da gibt es Anlaufstellen, über wo die Ligue Droit de l'Homme, also die Liga für Menschenrechte, beteiligt ist, oder die CIMAT, das ist so ungefähr mit Caritas zu vergleichen, die sich auch an der Demonstration beteiligen. Die machen im Prinzip eigentlich auch sehr starke Beratungsarbeit oder Begleitungsarbeit für Geflüchtete. Und in Freiburg kommt das zum Beispiel sehr deutlich auch beim Rasthaus in Freiburg zum Ausdruck, wo es zahlreiche Angebote gibt, aber nicht nur jetzt beim Rasthaus in Freiburg. Es gibt zahlreiche zivilgesellschaftliche Angebote für Geflüchtete, und die werden im Prinzip damit alle angegriffen.
Wenn wir nach Basel blicken, dann habe ich da auch im Kopf, dass es ständig Racial Profiling gibt von der Polizei in den Zügen aus Richtung Basel kommt, die dann in Richtung Freiburg fahren. Ist das auch ein Problem, was ihr auf dem Schirm habt, was irgendwie gemeinsam angegangen werden könnte?
Also wir gehen davon aus, dadurch, dass ja durch die GEAS der Recht zum Asylverfahren ja verändert wird, eigentlich die Geflüchteten müssten ja an den Außengrenzen einen Asylantrag stellen und kämen dort zunächst mal in so ein Grenzverfahren rein, in so ein Schnellverfahren. Jetzt wird es aber etliche Geflüchtete geben, die jetzt nicht bei diesen speziellen Punkten aufschlagen und nach wie vor über die nationalen Grenzen, zum Beispiel nach Deutschland oder in die Schweiz, einreisen. Und in Deutschland, wie ich gesagt habe, würden sie dann in diese Sekundärmigrationszentren reinkommen. Aber wir gehen davon aus, dass natürlich die Polizei hier den Auftrag bekommt, stärker zu kontrollieren. Und diese Racial Profiling-Kontrollen, die werden nach unserer Meinung zunehmen. Genauso wie zunehmen wird, dass hier immer mehr Menschen sozusagen mit einem irregulären Status sich aufhalten. Und das wird natürlich zu mehr exekutiver Gewalt führen in naher Zukunft.
Heißt, die Zahl von Sans-Papiers wird sich vermutlich auch zum Beispiel im Raum Freiburg erhöhen. Und von Menschen, die dann auch sehr schwer haben, sich zu versorgen, Essen, Wohnen etc. zu bestreiten.
Also wir gehen davon aus, man muss dazu sagen, also wie die GEAS letztendlich funktionieren wird, das weiß eigentlich niemand. Das heißt nicht, dass diese Reform, die da beschlossen wurde, überhaupt so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, weil sie gehen ja zum Beispiel an den Grenzen nur von einer Kapazität von 30.000 Personen auf, und dann sollen jährlich die Mitgliedstaaten 30.000 Personen aufnehmen. Aber wenn wieder irgendwo ein Krieg entsteht, ausbricht und so weiter, und es werden wieder Flüchtlinge sich auf den Weg machen, dann weiß man überhaupt nicht, wie funktioniert diese Reform, wie wird damit umgegangen und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Fragezeichen bei der Umsetzung von diesem gesamteuropäischen Asylsystem.
Wir leben nach wie vor in einer Welt mit Grenzen. Langfristig sind Freizügigkeit, Niederlassungsfreiheit und Gleichberechtigung unser Ziel. Dafür setzen wir uns ein. Bis dahin engagieren wir uns für Solidarität mit MigrantInnen und eine würdige Aufnahme, heißt es im Aufruf. Eine würdige Aufnahme, wie könnte eine solche aussehen?
Ja, eine würdige Aufnahme heißt auf jeden Fall für uns, es braucht eigentlich ja gar nicht zu Abschiebungen kommen, sondern man müsste Programme entwickeln, dass die Geflüchteten, die hier einen Asylantrag stellen und dementsprechend auch abgelehnt werden, dass sie einen Weg gehen können, der ihnen einen Aufenthalt sichert. Man sieht zum Beispiel jetzt auch, Spanien geht da voran jetzt wieder. Und möchte 500.000 Migrantinnen legalisieren. Es gibt diese Wege, die man gehen kann. Es ist der politische Wille, der diese Aufgaben nicht erfüllt, sondern ich denke, es gibt zahlreiche Wege einer würdigen Aufnahme, das heißt nicht in Lagern aufzunehmen, sondern den Menschen von Anfang an zu ermöglichen, die vollständigen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rechte in Anspruch zu nehmen. Das geht, das wird auch sozusagen die Herausforderungen der weltweiten Gesellschaft sein und die müssen erfüllt werden langfristig.
Abschließend nochmal ein zusammenfassender Aufruf, warum am Samstag, den 18. April in Richtung deutsch-französisch-Schweizer Grenze kommen.
Warum es notwendig ist, wir müssen als solidarische Zivilgesellschaft, als viele Gruppen, die hier aktiv sind, zeigen, dass wir mit der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems nicht mit einverstanden sind. Und wir müssen mit aller Vehemenz diesem Geist, diesem autoritären, rechtsextremen Geist entgegentreten und klar machen, wir werden das nicht akzeptieren.
Warum ist gerade im Dreieckland es so wichtig, solche grenzüberschreitenden gemeinsamen Aktionen zu machen?
Also in allen drei Ländern der Dreiländerregion wird heute mit zahlreichen Projekten und Veranstaltungen der Opfer des deutschen Faschismus gedacht. Wir erinnern dies und jenseits des Rheines an Vertreibung, Verfolgung und Widerstand und diese gemeinsame Geschichte als Täter und Opfer hat die Dreiländerregion für politische Entwicklungen stark sensibilisiert. Und in den vergangenen Jahrzehnten haben sich Bewegungen in der Region immer wieder grenzüberschreitend gegen Umweltzerstörung, Atomkraft, Ausgrenzung und Rassismus positioniert. Und wir sehen uns in einer politisch emanzipatorischen und antifaschistischen Verantwortung, für die wir uns auch mit der Demonstration einsetzen wollen. Und angesichts der politischen Lage, die wir als sehr ernst betrachten, wollen wir uns für eine weitere Zusammenarbeit stärker vernetzen.
Die Drei-Länder-Demo gegen das europäische Asylsystem findet am kommenden Samstag, den 18. April, statt. Und der Treffpunkt, um von Freiburg aus hinzufahren, ist um 11.30 Uhr auf Gleis 2 des Freiburger Hauptbahnhofs. Bei der Veranstaltung Visionen im Dialog des Bündnisses Friedensstadt Freiburg mit dem Oberbürgermeister kandidierenden Martin Horn und Monika Stein, bei der der Veranstaltungssaal des DGB aus allen Nähten platzte, traten nur wenige Unterschiede zutage. Näheres hört ihr in der folgenden Reportage.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viele interessiert hier sind, was für uns auch ein bisschen gewohnt ist, weil die DGB-Kandidaturveranstaltungen wirklich rappelvoll sind. Für mich bedeutet ein friedliches Freiburg oder Frieden für Freiburg tatsächlich ein friedliches Miteinander der Menschen, die hier in Freiburg leben, ein solidarisches Miteinander, was mir als Gewerkschafterin natürlich auch als Wort ein bisschen mit in die Wiege gelegt ist. Eine Stadt, in der alle ihren Platz haben dürfen und alle miteinander konstruktiv umgehen und auch verschiedene Meinungen und Haltungen stehen lassen können, solange sie andere nicht eingrenzen oder einschränken in ihrem Leben.
Ich freue mich sehr, nicht nur über das Engagement am heutigen Abend, sondern insgesamt für Frieden. Weil Frieden ist für mich viel mehr als nur die Abstinenz von Krieg, sondern Frieden ist eine besondere Form des Miteinanders. Und ich glaube, da haben wir sehr viel Engagement in Freiburg. Das freut mich von alt bis jung über verschiedene Perspektiven und Visionen, wo Menschen sich füreinander einsetzen. Das halte ich für enorm wichtig. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, unsere aller Aufgabe, dass wir das, was wir gerade in der Welt erleben, an Grausamkeiten, an Krieg, an Hasshetze in der Welt, genauso auch in Europa und auch in Deutschland, aber vor allem die Kriege, dass wir uns bemühen, auf Antwort auf dieses Gegeneinander hier vor Ort mit mehr Miteinander zu antworten. Und dafür bin ich sehr dankbar, wenn das eine gemeinsame Aufgabe nicht nur ist, sondern auch bleibt.
Die beiden Kandidierenden bekannten sich zum Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Einen Fokus legten Monika Stein und Martin Horn auf interkulturelle Begegnungen.
also anknüpfen, was ich gerade eben sagte, nochmal eine Stufe konkreter, ich würde mir total so ein internationales Jugendcamp wünschen. In den Sommerferien, wo Menschen aus genau diesen Ländern, aus diesen dann ja heutigen, hoffentlich morgen nicht mehr Kriegsparteien, sich begegnen, Vorteile abbauen. Zweitens, ja, als ich beim letzten Mal in Tel Aviv in unserer Partnerstadt in Israel war, war der Vorschlag der Kulturdezernentin, dass man ein iranisch-israelisches Konzert macht. Aus Isfahan und aus Tel Aviv. Ja, das fände ich super stark. Also Kultur hat so eine verbindende Kraft, dass man gemeinsam musiziert aus diesen Ländern. Ich glaube, das wäre was ganz Tolles. Und das Dritte, ich glaube, wir dürfen das nicht nur, nicht falsch verstehen, auf Soft-Faktoren bezeichnen, wie jetzt Jugendaustausch und Kultur, sondern wir hatten einen großen Startup-Gipfel geplant im Jubiläumsjahr. Und wir hatten 18 angemeldete Startups aus Isfahan. Da werden Startups aus Israel, aus den USA, aus dem Iran hier zusammenkommen und aus allen anderen Partnerstädten. Und ich glaube, sowas wieder, das ist alles nicht, wegen Corona hat das alles nicht, ist nie in Wirklichkeit geworden. Aber das heißt, das wäre, glaube ich, ein großer Faktor, auch Menschen wirklich zu verbinden. Wenn Menschen kennen, und dann haben wir die Chance, auch Frieden zu schaffen. Das ist mein Wunsch der Begegnung hier.
Ein Friedenscamp oder ein Friedensfestival ist eine Möglichkeit, dass sich junge Menschen hier in Freiburg begegnen können, aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Herkünften. Der zweite Punkt, der mir tatsächlich in der Zeit, wo der Israel-Palästina-Konflikt so ganz hoch gebrannt hat, er ist gerade so ein bisschen aus der Wahrnehmung verschwunden, wäre tatsächlich Begegnungs- und Diskussionsorte zu schaffen, wo Menschen, die der einen oder der anderen Gruppe angehören, miteinander die Möglichkeit haben, wertschätzend und in sicheren Orten miteinander in Diskussion zu kommen, miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, weil es gefühlt im öffentlichen Raum nicht funktioniert hat oder funktioniert. Und das ist eine Möglichkeit, die könnte die Stadt schaffen, dass solche Diskussionen, solche Auseinandersetzungen, solche Begegnungen möglich sind.
Etwas offensiver als Martin Horn, der eventuell auch noch ein etwas anderes WählerInnen-Klientel ansprechen will, sprach sich Monika Stein gegen die Werbung der Bundeswehr gegenüber Schülerinnen und Schülern aus.
Ich habe vorhin von den unter 18 nicht bei der Bundeswehr gesprochen. Das ist natürlich teils Zuständigkeit der Stadt oder auch nicht, aber klar zu machen, wir wollen in dieser Stadt nicht, dass Minderjährige in die Bundeswehr geworben werden, und wir stehen als Stadtgesellschaft da gemeinsam, so wie die Gewerkschaft, die für die Schulen zuständig ist, das eh schon tut, aber das einfach auch als Stadtgemeinschaft nochmal klar zu machen. Ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Impuls, dass die UN-Kinderrechtskonvention auch für unsere Kinder gilt.
Allerdings ließ auch Martin Horn durchblicken, kein Freund von Bundeswehrbesuchen an Schulen zu sein. Interessant wurde es, als es um die Rüstungsindustrie und die Rüstungsforschung in Freiburg ging.
Wir sind kein starker Rüstungsstandort, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das auch weiter bleiben. Um zu sagen, Elitev hat eine, ich weiß gar nicht auswendig, ich sag mal 500 bis 600 Arbeitsplätze maximal in dieser Stadt, ziemlich stabil, und ist ja vor allem im GPS-Bereich stark unterwegs. Und die Forschungsinstitute Fraunhofer, wir sind der größte Fraunhofer-Standort weltweit, also Fraunhofer als deutsches Forschungsinstitut. Wir haben 5 Stück, über 200.000 Mitarbeitenden, und ich habe auf die einzelnen Forschungsparameter keinen Einfluss. Wir bewerben uns, und das ist meine Überzeugung in den letzten 8 Jahren, wahnsinnig stark für die Gesundheitsbranche. Wir sind der führende Gesundheitsstandort in ganz Süddeutschland. Wir haben mehr als ein Drittel der Gewerbesteuer, und darauf legen wir den Fokus. Und die wenigen verfügbaren Gewerbeflächen sollten wir genau dafür anbieten, nicht für die Rüstungsindustrie.
Ich kann noch kurz anfügen, ich glaube, es ist hier im Raum bekannt, dass ich plane, den Flugplatz umzuwidmen und den Flugplatz umzunutzen, um da Gewerbeflächen zu schaffen. Und die Gewerbeflächen, über die ich an der Stelle spreche, da bin ich wirklich einer Meinung mit Martin, da geht es um Medizintechnik, da geht es um Biotechnik, da geht es um die Dinge, die uns friedlich voranbringen in dieser Stadt und die gleichzeitig auch so wichtig sind für unabhängiges Dasein und für das, was uns auch Sicherheit bringt, was den städtischen Haushalt betrifft, weil es einfach Gewerbesteuer einbringt. Aber ansonsten wird ja aktiv entschieden, wer sich neu ansiedelt. Wer schon da ist, ist erstmal schon da.
Martin Horn und Monika Stein stellten sich also beide mehr oder weniger explizit gegen eine weitere Ansiedlung von Rüstungsindustrie in Freiburg. Angesprochen auf einen Verkauf eines Grundstücks an das Ernst-Mach-Institut, das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, an dem Rüstungsforschung betrieben wird, nahm dann Martin Horn aber doch einmal eine Gegenposition zum Bündnis Friedensstadt Freiburg ein und verteidigte den Grundstücksverkauf an das Fraunhofer-Institut.
Also, wir haben das CERDI-Areal zurückgekauft, 16 Hektar ungefähr, die Sparkasse Freiburg 70%, 30% die FWTM. Und hier geht es um eine wirtschaftliche Entwicklung und diese FWI, die Freiburger Wirtschaftsimmobilien, vermarkten diese Grundstücke. Und die haben es geschafft, ein Grundstück an Fraunhofer zu geben für einen Betrag, dass dort wird über 100 Millionen Euro wird dort investiert in Forschung. Genau, und das ist meiner Meinung nach ein Mehrwert für Freiburg, aber nicht, dass dort die Bundeswehr an der Stelle das verkauft, sondern das ist hinter dem Dach der Fraunhofer, die haben dieses Institut schon und dort wird erweitert. Und damit stabilisieren wir, ja, und damit, genau, und damit unterstützen wir uns die Fraunhofer-Familie in Freiburg. Und deswegen stehe ich hinter der Entscheidung, auch wenn ich sie gar nicht getroffen habe, weil ich glaube, dass sie unsere Stadt als Innovationsstandort, als Forschungsstadt, als Studierendenstadt, als Universitätsstadt weiter voranbringt.
Monika Stein machte sich allerdings zum Thema Grundstücksverkauf ans Ernst-Mach-Institut einen schlanken Fuß und unterließ es sich zum Thema zu äußern. Zum Ernst-Mach-Institut und zu LITEF erklärte gegen Ende der Veranstaltung Jürgen Gresslin:
Wir fordern Freiburg forscht für den Frieden. Das ist nur in Teilen so, weil es tatsächlich auch militärische Rüstungsforschung gibt und das Ernst-Mach-Institut ist ein Fraunhofer-Institut, das Aufträge der Bundeswehr in großem Umfang erhält und tatsächlich knallharte Rüstungsforschung, man könnte auch sagen Kriegsforschung betreibt, weil das kommt nachher den Rüstungsfirmen in Deutschland international zugute. Das Zweite ist, wir haben eben LITEF als Tochterunternehmen von Northrop Grumman, einem der absolut führenden Rüstungsexporteure der Welt. Es werden Bordcomputer in Freiburg hergestellt, Navigationscomputer, Navigationssysteme für Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge, Militärhelikopter und Militärdrohnen. Und das läuft alles in Freiburg. LITEF ist nicht ein kleiner Player, sondern ein Global Player, der auf den Kriegen dieser Welt aktiv beteiligt ist.
Auf die Forderungen aus den Gewerbesteuereinnahmen von LITEF eine Stiftung zu gründen, die Projekte weiterer Konversionsmaßnahmen, Friedensarbeit, Friedensforschung und die Opfer von Kriegen unterstützt, wurden Martin Horn und Monika Stein wohl auch aus Zeitgründen nicht mehr angesprochen. Eventuell gibt es später Antworten der beiden auf diese und andere Fragen, die am Donnerstag gesammelt wurden, auf friedensstadt-freiburg.de nachzulesen.
Letzte Woche war der selbsternannte Präsident Syriens Ahmed al-Sharaa zu Besuch bei Bundeskanzler Friedrich Merz, dem offensichtlich sehr daran gelegen war, dass möglichst viele SyrerInnen nun, wo der Bürgerkrieg zu Ende ist, aus Deutschland zurückkehren. Radio Dreieckland sprach mit der Schriftstellerin Ronja Ortmann und fragte sie zuerst nach ihren Eindrücken aus Idlib, wo al-Sharaa, damals noch unter seinem Kampfnamen al-Julani, noch vor dem Fall des Diktators al-Assad einem islamistischen Kleinstaat vorstand. Ronja Ortmann wurde 1993 in München geboren. Ihr Vater ist ein jesidischer Kurde. In dem Roman Die Sommer setzt sich Ronja mit dem syrischen Bürgerkrieg und dem Genozid an den JesidInnen auseinander.
Deine Familie stammt ja aus Syrien und du warst wenigstens besuchshalber auch mal in Idlib. In Idlib hatte der jetzige Präsident bzw. seine Partei einige Zeit das Sagen und das war auch schon so ein bisschen ein geleiteter Start von ihm. Können wir vielleicht damit beginnen, dass du ein bisschen was erzählst, wie das da war?
In Idlib? Also ja. Ich war in Idlib kurz nach dem Sturz von Assad und Idlib ist ja eine Region, auch eine Stadt, die schon länger von Jolani, also dem heutigen selbsternannten Präsidenten Syriens, beherrscht wurde. Das war unter IS-Kontrolle, Al-Nusra, Al-Qaida. Also er hat ja erst Al-Qaida, dann Al-Nusra, dann HTS kommandiert. Also diese ganzen Gruppen haben ja auch ständig ihre Namen gewechselt und sich ein bisschen neu formiert und so weiter. Aber sind immer islamistische Terrorgruppen gewesen. Und das hat man in Idlib auch gemerkt, dass es eine islamistische Herrschaft ist. Also man hat zum Beispiel in den Cafés gesehen, dass es Geschlechtertrennung gab, also dass die Sitze der Frauen so hinter so Vorhängen waren. Niemand war unverschleiert in der Stadt tatsächlich. Also Frauen waren bestenfalls, haben sie noch ein Kopftuch getragen, aber die meisten Frauen waren komplett, also schwarz von oben bis unten, Niqab. Also man hat gemerkt, dass das sozusagen anders ist als in anderen Städten. Also so, es hat auch niemand so offen gequalmt, geraucht, obwohl in Syrien sehr viel geraucht wurde, so in der Stadt. Also man hat das gemerkt. Man hat auch gemerkt, dass es eine wohlhabendere Gegend ist als viele andere Gegenden. Also dass halt in den Jahren in den Idlib von Jolani beherrscht wurde und kontrolliert und nicht von Assad, dass dort auch sehr, sehr viel Hilfslieferung reingekommen ist. Man hat die ganzen Logos der ganzen internationalen Hilfsorganisationen gesehen auch. Man konnte dort nur mit türkischer Lira bezahlen. Also der türkische Einfluss war auch sehr deutlich. Es gab türkisches Handynetz, kein syrisches mehr. Ja, ich kann mich an ein Denkmal für die Hamas, also auf dem Palästinaplatz gab es so ein Denkmal. Das war sehr neu und das musste wahrscheinlich halt ja nach dem 7. Oktober errichtet worden sein. Und man hat halt es gab so verschiedene Slogans, die da drauf standen und es gab so Bilder von so Paraglidern, die dann auf Al-Aqsa zu fliegen und so. Also genau, das gab es auch. Also man hat es auf jeden Fall gesehen, diesen Charakter der Stadt. Ich habe sogar eine Frau mit IS-Banner, also IS, diese Flagge als Stirnband sozusagen, das habe ich gesehen. Ja, man hat sehr, sehr viel, auch Saddam Hussein, den irakischen Diktator, verehren sie sehr. Die Islamisten, der war auch auf vielen Autos, also auf den Heckscheiben so drauf, als Bild zum Beispiel. Also man hat ein bisschen sehen können, was vielleicht die Zukunft dieses Landes ist.
Du kommst ja von jesidischer Abstammung, also auch jesidischen Kurden. Saddam Hussein, was sagt das dir?
Ja, Saddam Hussein ist der irakische Diktator, der für allein in der Operation Anfall über 250.000 Kurdinnen und Kurden ermordet hat. Er hat den Giftgasanschlag in Halabja auch zu verantworten. Also er ist ein brutaler Diktator, arabischer Nationalist. Ist ja gestürzt worden, auch hingerichtet worden im Irak dann. Er ist, für Kurden bedeutet er eigentlich Auslöschung. Also deswegen ist auch die Frage, was sollen Kurden denn sicher hoffen, wenn sie diese Bilder von Saddam im ganzen Land sehen? Also wenn man einen Massenmörder verehrt. Und was ich auch ziemlich fragwürdig auch finde, ist, also wenn man Assad stürzt, also selbst wenn man nicht aus kurdischer Perspektive draufschaut, wenn man mit Assad einen Diktator, auch Baas-Partei, aber andere Baas-Partei, stürzt, aus dem Land jagt, will man dann den nächsten Diktator? Also was soll das uns sagen, also wenn man dann überall Saddam-Bilder aufhängt?
Nun hat ja der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz anlässlich des Besuches von Jolani, also mit bürgerlichen Namen wird er jetzt Ashaa, auch genannt.
Ashara.
Den gesagt sei, es gäbe ja gar keinen Grund mehr für Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland zu bleiben, könnten ruhig zurückkehren. Dann gab es so eine Äußerung, dass 80% in 3 Jahren zurückkehren. Dann hat er irgendwie gesagt, das hätte sein Besuch, also Ahmed Ashara, gesagt, der das aber wieder bestritten hat. Egal, jedenfalls kam es auch aus dem Mund von Herrn Merz. Was sagen Sie dazu? Ist das jetzt so locker, einfach nach Syrien zurückzukehren?
Ja, Also genau, erstmal, warum ich ihn immer noch Jolani nenne. Also ich, Al-Shara ist sein bürgerlicher Name, das ist, so nennt er sich heute. Jolani, Al-Jolani war sein Kampfname als Islamist. Und genau, also es werden, ich glaube, in der Presse wird eher heute wird sein neuer Name verwendet. Aber ich nenne ihn immer noch Al-Jolani, weil er sich nie mit Worten und Taten vom Islamismus distanziert hat. Und sollte er es eines Tages tun, würde ich ihn auch Al-Shara nennen. Genau, und mit diesen 80%, also ich meine, das ist ein bisschen, die jetzt da irgendwie laut Shara Merz irgendwie da zurückkehren sollen. Also zum einen ist es irgendwie total unrealistisch. Also ich weiß gar nicht, wie das bewerkstelligt werden soll, weil die meisten Syrer haben ja schon auch eine gesicherte Niederlassungserlaubnis. Und es gibt ja viele, die haben auch die Staatsbürgerschaft. Mhm. Also es ist irgendwie ein bisschen auch, wie kommen sie auf jetzt einfach willkürlich auf die Zahl? Das ist das eine. Das andere ist, also was ich fürchte, ist, dass natürlich trotzdem natürlich ein paar abgeschoben werden. Und zwar auch, wenn man Zahlen vorweisen will, halt auch Angehörige der Minderheiten, wie wir das ja schon bei den Jesiden in den Irak sehen tatsächlich. Es gibt keinen Abschiebestopp für die Überlebenden des Genozids durch den IS, also die jesidischen Überlebenden. Und ja, in Syrien ist, also zum einen ist halt, als ich da war, man fährt zum Beispiel von Aleppo nach Hama Homs, das sind so ungefähr 100 Kilometer. Es ist eine Strecke, wo es auch einige Ortschaften gibt, kleinere Ortschaften, Dörfer und so weiter. Also, und alles, einfach alles, es gab keinen Ort, der nicht zerbombt war. Das ist so eine Strecke, die ich zum Beispiel beschreiben kann. Also es steht wirklich teilweise kein Stein mehr auf dem anderen. Also die Zerstörung ist halt immens. Die Armut ist groß. Die Leute leben irgendwie zwischen den Trümmern. Also selbst wenn man die Leute zurückkennt, wo kehren sie zurück? Dann halt noch, dass sehr, sehr viele, ja, auch sprengen, ja, so vom Krieg, also Minen, nicht detonierte Raketen, was weiß ich alles, was es gibt. Das liegt halt überall noch und es gibt halt sehr, sehr viele Todesfälle, weil Menschen aus Versehen, Kinder beim Spielen aus Versehen da dran geraten. Das ist auch noch ein Riesenproblem. Also es gibt einen Haufen von Problemen, abgesehen von der Sicherheitslage. Und abgesehen davon, natürlich für die Minderheiten ist es noch mal viel schlimmer. Also die Minderheiten sind halt bedroht. Wir hatten im letzten Jahr, also wir hatten erst die Massaker in Aleviten, dann haben wir die Massaker in Drusen gesehen. Also über 1000, also bei den Aleviten 1500 Menschen in 48 Stunden ermordet. Bei den Drusen noch mal ein bisschen mehr. Wir hatten danach die Gräueltaten an den Kurden, auch in Ashrafieh, Sheikh Maksud, in den Stadtvierteln Aleppo und dann auch, als sie nach Osten sozusagen weitermarschiert sind, die Truppen von Jolani. Und wir haben immer noch, da gab es jetzt wieder einen Bericht, also es gab schon Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dann BBC und jetzt von der New York Times auch noch einen Bericht wieder. Und ich habe auch davon gehört, von Aleviten, die auch Leute kennen, die persönlich davon betroffen sind, dass alevitische Frauen und Mädchen verschleppt werden und dann vergewaltigt, missbraucht. Ja. Und das ist natürlich das ist eine Gefahr. Das bedeutet auch, dass halt Frauen, alevitische Frauen, weniger das Haus verlassen, weil das passiert am helllichten Tag, wenn sie zur Apotheke gehen oder wenn sie zum Einkaufen gehen oder wenn sie zu Nachbarn. Also das ist wirklich, diese Entführungen sind schlimm. Und es nimmt kein Ende. Also die Unterdrückung, die Drangsalierung von Minderheiten nimmt kein Ende in Syrien. Und es gibt irgendwie kein Zeichen, dass da sich etwas ändert gerade.
Also es gab ja diese Berichte, also wenigstens das mit den Drusen und mit den Aleviten war ja wirklich auch dokumentiert. Es gab bei den Aleviten deutlich über 1000 Tote. Es gab dazu von der BBC eine Reportage und so. Also es war alles Dings. Niemand wird dafür verantwortlich gemacht, spielt überhaupt keine Rolle hier. Was denkst du, warum?
Ja, also das ist irgendwie das Schwierige. Also ich meine, klar, dass es in Syrien keine Rolle spielt mit den Machthabern, wundert einen nicht. Aber ich finde es erschreckend, dass es in Deutschland keine Rolle spielt. Ja, es gibt mehrere Erklärungen. Ich war auch bei einer Konferenz in der Ministerien zu Syrien im Februar. Und wenn man sich so, also ich habe das auch angesprochen, Aber ich hatte nicht das Gefühl, also sie nehmen, also es waren so Aussagen, die dann fielen, ja, es läuft ja eigentlich noch gut, es könnten ja noch für so einen Umbruch irgendwie viel mehr Tote sein. Also man nimmt das irgendwie als ganz normal hin, dass es so irgendwie zu so einem Umbruch dazugehört. Die andere Sache ist, man will abschieben. Also man, es ist einfach, ja, man ist da politisch unter Druck, man will da Zahlen vorweisen und man kann da jetzt irgendwie, glaube ich, keine Rücksicht, also denke mal, man kann jetzt da irgendwie keine Rücksicht auf Minderheiten nehmen. Das andere, was auch mein Eindruck ist, es ist einfach auch, ich glaube, dass sich die Deutschen teilweise, muss man so sagen, sich mehr mit dieser Mehrheitsgesellschaft identifizieren. Also sie identifizieren sich mehr mit einer sunnitisch, also sozusagen arabischen Mehrheitsgesellschaft. Und ich habe auch in diesen Gesprächen oft das Gefühl, also was dann so kommt irgendwie, dass den Minderheiten irgendwie dann vorgeworfen wird oder auch mir sogar vorgeworfen wird, dass ich zu sehr auf dieses Minderheiten-Ding beharre, warum man sich nicht als Syrer sieht und so weiter, warum die Minderheiten immer so, wieso die warum müssen die denn immer so Probleme machen? Also so, das ist so ein bisschen der Tenor, den ich auch oft höre. Also ich glaube, man gibt irgendwie auch den Minderheiten die Schuld an dieser islamistischen Gewalt, was absurd ist. Ja, den Kurden, dass sie so Separatisten sind, wobei sie nie gefordert haben, in Syrien unabhängig zu sein. Ich glaube, es kommt halt so vieles zusammen. Es ist, und man ist einfach zynisch. Also man will halt abschieben, man will jetzt wieder Geschäfte machen. In einem Land, was am Boden ist, gibt es auch was zu holen. Man will jetzt irgendwie sich auch nicht groß kümmern. So, jetzt ist ja Assad weg. So, ja, und irgendwie ist es auch ein bisschen, glaube ich, ein Rassismus, ehrlich gesagt, dass man den Leuten auch sozusagen in diesen Ländern nicht, also sozusagen, die sind ja eh nicht fähig für Demokratie.
Keine Eigenständigkeit sozusagen zutraut.
Ja, genau. Also eine Eigenständigkeit zutraut und auch eine sozusagen, ja, man will lieber, und das ist, zeigt ja auch die letzten Jahre, man will lieber in Anführungszeichen stabile Diktaturen als irgendwie solche Umbruchsmomente. Und dann will man das, also das hat man im Iran auch immer, also auf Bezug auf den Iran, wenn man das anspricht, auch hat man so oft, ja, weil was ist, das ist ja, also jetzt natürlich nicht mehr so sehr, aber lange hat man gehört, ja, aber das ist ja dann stabil und was passiert danach und so weiter und so fort. Und bei Assad war das ja auch, es ist wichtig, dass Stabilität gibt. Und ich meine, man sieht ja, was für eine Stabilität Assad gebracht hat. Gar keine, nämlich gar keine, im Gegenteil. Ja. Also ich glaube, da kommt so viel zusammen. Ich glaube, eines ist offensichtlich, ja, das andere ist eher so ein bisschen meine Interpretation der Sachen. Also diese, dass man sich so nicht mit den Minderheiten identifizieren kann. Ja.
Die Initiative Refugees for Refugees, Flüchtlinge für Flüchtlinge aus Stuttgart, dokumentiert immer wieder Abschiebungen nach Nigeria und unterstützt Betroffene auch nach der Abschiebung in Nigeria selbst. Nun macht die Initiative auf den Fall einer 30-jährigen Mutter aufmerksam, die zusammen mit ihren in Deutschland geborenen 7 und 6 Jahre alten Kindern am 20. März von Augsburg nach Nigeria abgeschoben wurden. Das 7-jährige Kind hat eine Autismusdiagnose. Refugees for Refugees sammelt Spenden für die Familie.
Was kannst du über die von der Abschiebung betroffene Familie sagen? Wer ist die Familie?
Eine Abschiebung mit Kindern ist immer ein hartes Thema in Deutschland, wo man immer über Kindeswohl diskutiert. Die Frau ist aus Augsburg abgeschoben, obwohl sie auf Jugendamt betreut ist und Kinder ist zu viel bei Autismus. Es ist wirklich traurig in Nigeria im Moment.
Wie ist jetzt die Situation, vielleicht noch ein paar Worte dazu, für die Familie in Nigeria nach der Abschiebung?
Ja, soweit, als wir die Spending-Abflug auch haben wir Dach über den Kopf für die Familie auch gereicht. Aber das ist auch keine große Erfolg auch für die Familie auch, weil am Anfang schlafen die in einem Zimmer auf der Boden, es kein Licht gibt. Es ist so wie ein Lager, sozusagen. Jetzt wirklich, dass wir eine Kanal, das spüren auch von der Reaktion der Kinder, die merken schon die unterschiedliche Situation, die die jetzt sind im Moment. Mehr werden auch gewartet, weil sie müssen in die Schule gehen.
Leider ist die Tonqualität teilweise so, dass wir dich nicht so ganz gut hören. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen. Auch hat sich die gesundheitliche Situation der Tochter jetzt auch nochmal verschlechtert?
Ja, in einem neuen Land, in einer neuen Situation, wo es auch diese Unterstützungsmöglichkeiten, wie es hier nicht strukturiert, ist auch schwer. Ja. Am Anfang haben die Malaria und alle anderen Reaktionen zum Essen und viele verschiedene Reaktionen hat auch stattgefunden. So wie die weitergehen konnte, weil das Kind braucht Unterstützung.
Und diese Unterstützung, die ist wahrscheinlich in Nigeria sehr schwer zu bekommen, eine adäquate Unterstützung, oder?
Ja, genau. Und die Schule zu finden auch.
Ihr sprecht von einem täglichen Kampf um das Überleben von der Familie. Wie könnte sich die Situation verbessern? Was könnte man machen, um die Situation zu verbessern?
Im Moment braucht die nur Unterstützung. Die Unterstützung, wenn man darüber redet, ist nur Geld für die Familie, auch keine Leben. Zu gestalten in Nigeria. So. Für uns ist ganz wichtig, für Institutionen oder Gruppe oder die Leute, die Interesse daran haben, einfach Direktkontakt mit der Familie ist für uns ganz wichtig, weil zu jedem Direktkontakt Motivation und Hoffnung für die Mutter, wenn Leute, die neu, die sie nicht vorher kennen, einfach sich interessiert, wie es weiter mit der Familie geht. Also, es geht nicht nur um Geld, es geht um auch noch Kontakt, damit die Mutter auch nicht alleine in diese Situation stehen bleibt.
Auch vorgestern, am 8. April, gab es eine weitere Abschiebung, bei der unter anderem zwei Mütter abgeschoben wurden. Die eine mit ihrem erst 10 Monate alten, unter Asthma leidenden Kind, die andere ohne ihre 3 Kinder, die von der Stadt Paderborn von ihr getrennt und in eine Pflegeeinrichtung gegeben worden sein sollen, während die Mutter abgeschoben wurde. Wir haben über all das gesprochen mit Rex Osa von Refugees for Refugees.
Erst am Mittwoch gab es wohl wieder einen Abschiebeflug nach Nigeria. Weißt du was über die Betroffenen? Kannst du da schon was zu sagen?
Ja, noch wieder sind 24 Leute am Mittwoch nach Nigeria gestorben. Diese Abschiebung ist einfach nur aus Deutschland durchgeführt. Das heißt, alle, die an Bord waren, nur Geflüchtete oder Migranten aus Deutschland. So, das ist Deutschland eine Abschiebung in Verbindung mit Frontex, glaube ich. An Bord waren 21 Männer, Leute, die schon vor vielen Jahren in Deutschland gelebt haben, gearbeitet, Familie gegründet, mit 2 Frauen, eine ist ohne 3 Kinder abgeschoben. Sie erzählen zu uns, wie traumatisch die Situation ist, dass die Stadt Paderborn, die 3 Kinder auch in Obhut genommen sind und wie sie isoliert gelassen haben und dass sie, wie sie auch weiterleben konnten ohne die Kinder, die sie auch in Deutschland vermisst. Die andere Region Tuttlingen, in der Nähe von Stuttgart, auch abgeschoben. Was auch ganz klar ist, ist, dass die Frau hat die Paragraph 104, die sogenannte Chanceaufenthalt, auch schon mal bekommen. Aber jetzt, bei Verlängerung, ist sie vereignet und dann danach abgeschoben. Das ist eine ein wichtiger Punkt im Moment, weil die viele, die abgeschoben sind, sind auch Leute, die die Chance haben, die alle jetzt die Verlängerung nicht bekommen, die werden jetzt wieder abgeschoben. Aber für uns ist auch nicht eine Überraschung.
Heißt, was ich deinen Worten entnehme, ist, dass es auch kein Einzelfall, von dem wir jetzt gesprochen haben, wo Familien auseinandergerissen werden, wo auch Kinder, die hier geboren, abgeschoben werden und wo auch Personen mit Krankheiten abgeschoben werden. Darauf achtet man alles nicht in der Abschiebepolitik, oder?
Ja, das ist ganz sicher.
Ihr hörtet Ausschnitte aus einem Gespräch mit Rex Osa von Refugees for Refugees über einige besonders hervorstechende Fälle aus den derzeit monatlichen Abschiebungen aus Deutschland nach Nigeria. Im Vorfeld der OberbürgermeisterInnenwahl am 26. April ruft Fridays for Future Freiburg zu 3 Klimastreikdemonstrationen auf. An den 3 Freitagen vor der Wahl starten die Demos jeweils um 13 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge. Die erste fand bereits heute statt. Ziel ist es, jeweils zentrale klimapolitische Themen in den Fokus des Wahlkampfs zu rücken. Am heutigen Freitag standen die Themen Gebäude und Klimaanpassung im Fokus. Und wir haben darüber mit Merlin Geburek von Fridays for Future gesprochen.
Wie fällt bisher dein Fazit des OB-Wahlkampfs aus klimapolitischer Sicht aus? Ist das Thema schon präsent genug?
Also ich bin insofern positiv davon beeindruckt, dass es überhaupt präsent ist. Da wurden wir in den letzten Jahren ja leider bei anderen Wahlen ein bisschen enttäuscht. Aber wir finden, der Fokus ist definitiv noch nicht groß genug dafür, dass wir hier in Freiburg der Green City sind, dafür, dass wir absolute Vorreiterstadt bisher waren in manchen Bereichen und das eigentlich ja auch weiter bleiben wollen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Deswegen haben wir klare Forderungen und positionieren uns jetzt mit denen in diesen 3 Demonstrationen.
Heute steht, wie gesagt, das Thema Gebäude unter anderem im Fokus. Was ist im Gebäudesektor beim Bau, beim Wohnen etc. zu beachten? Was sind da eure Forderungen?
Ja, genau. Sie sagen es gerade schon, es geht ganz viel um Bau. Ja, gerade Wohnraum ist ein Riesenthema, auch bei uns in Freiburg. Und wir sehen hier gerade an 2 Beispielen, einmal der Zähringer Höhe und einmal in der Gantha-Straße, das ist vielleicht nicht so bekannt, dass ja da 2 Methoden angewandt werden, die wir nicht so gut finden. Das eine ist, dass erstmal drauf losgebaut wird ohne ein richtiges Verkehrsanschlusskonzept. Das heißt, da entsteht dann wieder ganz viel Autoverkehr. Das finden wir natürlich nicht so gut. Und beim anderen ist es wirklich der Abriss von Wohngebäuden, die man vielleicht eigentlich nachsanieren und aufteilen und nachverdichten könnte. Das ist eigentlich so unsere Hauptforderung. Wir müssen wirklich in Freiburg nachverdichten, draufsetzen Wohnungen, große Wohnungen aufteilen. Das heißt, effizient mit dem, was wir bereits haben, arbeiten und nicht so viel in die sogenannte graue Emission gehen. Das heißt, noch mehr Beton halt einfach in die Welt klatschen, wo eben ganz viel Emissionen bei entstehen.
Heißt, ihr seid jetzt auch erst einmal zumindest kritisch gegenüber weiterer Neubautätigkeit?
Kritisch finde ich das richtige Wort. Ich würde sagen, das ist bei uns auch so ein bisschen wie beim Dietenbachwald damals das Problem, dass wir absolut einsehen, dass irgendwo auch gebaut werden muss und dass wir ganz dringend Wohnraum brauchen, gerade auch sozialen Wohnraum. Das ist absolut essentiell, da stehen wir voll dahinter, aber wir finden halt, es muss richtig gemacht werden. Klimaschutz und sozialer Wohnungsbau bzw. generell Soziales sind überhaupt kein Widerspruch, wenn man es denn zusammendenken möchte. Und genau dafür machen wir eben konkrete Vorschläge. Da haben wir nachher ExpertInnen, die eben Reden auf unserer Demo halten und das wirklich genau erklären, was da die Zukunftsvision eigentlich sein müsste.
Und die Streuobstwiesen der Zähringer Höhe, sollte man die bebauen oder lieber nicht?
auch da sind wir jetzt nicht super dogmatisch, dass wir sagen, es darf auf gar keiner einzigen Wiese hier im kompletten Umland gebaut werden, sondern natürlich müssen wir irgendwo auch Neubauten schaffen, aber hier ist wirklich unser großes Problem, dass wir sagen, erstens ist der soziale Wohnungsanteil zu niedrig und zweitens ist eben das Verkehrskonzept katastrophal. Das heißt, da ist überhaupt keine ÖPNV-Anbindung da. Und dadurch haben wir da automatisch dann wieder diesen, ja, diesen Luxusfaktor zusammen mit der motorisierten Individualmobilität. Das finden wir einfach nicht so gut. Aber da ist ja auch definitiv noch nicht alles beschlossen. Da stehen noch einige Gutachten aus und so. Deswegen gucken wir da sehr interessiert zu, aber sehen natürlich die Notwendigkeit trotzdem ein.
Monika Stein hat zum Beispiel erklärt, das Ganze noch einmal auf den Prüfstand stellen zu wollen und da, wenn es möglich ist, auch dafür einzutreten, dass da eventuell nicht gebaut wird. Ansonsten gibt es bisher auf jeden Fall von den Kandidierenden ein klares Bekenntnis zu den Neubaustadtteil Dietenbach. Ja, kommen wir auch zu dem Thema Klimaanpassung, Klimaanpassungsmaßnahmen. Welche Klimaanpassungsmaßnahmen müsste denn Freiburg in den nächsten Jahren vorantreiben?
Auch da geht es uns um die Lebenswertigkeit von Freiburg, das heißt um die Entsiegelung von großen Flächen, mehr Grün eben in der Stadt, was ganz direkt auch zur Minderung von Hitze beiträgt. Das wird nachher auch ein großes Thema sein in unserer Rede, dass gerade in den Schulen wirklich Temperaturen herrschen, die nicht mehr erträglich sind, wo sowohl das Lehrpersonal als auch die SchülerInnen total gefährdet sind. Es aber viel zu wenig hitzefrei gibt, beziehungsweise wenn man da immer hitzefrei machen würde, dann hätten die mittlerweile so wenig Unterricht. Da muss dringend nachgesteuert werden, dass eben mit Klimaanlagen in Verbindung mit Solarenergie auf dem Dach, dass ein bisschen da entgegengesteuert wird, weil sonst wirklich die Gesundheit und auch die Leistungsfähigkeit der Kinder total gefährdet ist. Und gerade zu den Solarpanelen, da haben wir zwei Jungs bei uns in der Ortsgruppe, das sind zwei Schüler, die haben an ihren Schulen jeweils unabhängig voneinander Projekte für Solarenergie auf ihren Dächern losgetreten und sind auf total viel Widerstand gestoßen. Da wurde von der Verwaltung wirklich blockiert und erst als sich dann der OB eingemischt hat, wurde es irgendwie so langsam und das finden wir geht überhaupt nicht. Sowas sollte in der Verwaltung absolut priorisiert werden. Das sind öffentliche Gebäude, da kann die Stadt wirklich machen, da kann die mal in die Initiative gehen. Das muss auf jeden Fall passieren und das fordern wir von der oder dem zukünftigen OB auf jeden Fall, sich da ganz persönlich für einzusetzen und eben die Verwaltung auf Kurs zu bringen, sowas schnell und gut durchzubringen.
Dann abschließend einfach noch einmal ein zusammenfassender Aufruf, warum heute um 13 Uhr zum Platz der alten Synagoge kommen.
Wir hören jeden Tag von Trump, wir hören von Friedrich Merz und von großen Klimaabkommen, die jetzt kommen oder nicht kommen und Maßnahmen. Aber wo wird tatsächlich Klimaschutz gemacht? Das ist am Ende des Tages in der Kommune, hier bei uns in Freiburg. Hier werden die Solarpaneele hingestellt, hier werden die Gasnetze abgestellt und genau dafür setzen wir uns ein. Da hat der oder die Oberbürgermeisterin in den nächsten 8 Jahren hier wirklich die totale Entscheidungsgewalt. Das ist super wichtig und deswegen demonstrieren wir hier die 3 Wochen vor der OB-Wahl für mehr Klima im OB-Wahlkampf.
Das sagt Merline Geburek von Fridays for Future Freiburg. Wir haben mit ihm gesprochen über die heutige Fridays for Future Demo im Vorfeld des OB-Wahlkampfs. Fridays for Future will zentrale klimapolitische Themen in den Fokus des Wahlkampfs rücken. Heute stehen die Themen Gebäude und Klimaanpassung im Fokus. Los geht die Demo um 13 Uhr am Platz der alten Synagoge, sowie dann auch in den Folgewochen.
Damit geht das Infomagazin am 10. April 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Keinen Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.